Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Die Themen: Ruth Genner tritt als Präsidentin der Grünen Partei zurück im nächsten Frühling. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will einen Leistungsabbau bei der AHV bekämpfen. Die Grossbanken UBS und CS wehren sich gegen Vorwürfe, mit ihren Geschäften den Völkermord in Darfur zu unterstützen. Die europäischen Alpenländer wollen den Bergwald besser schützen. Christina Kirchner ist bereits im ersten Wahlgang zur Präsidentin Argentiniens gewählt worden. Der saudische König Abdullah tadelt zum Auftakt seines Staatsbesuchs in London die britische Terrorbekämpfung. Und sie war mehr als die Ulknudel mit Tiefgang an der Seite von Loriot. Eine Würdigung zum Tod der deutschen Schauspielerin Evelyn Hamann. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
Nach den Parteipräsidiumsrücktritten bei der Schweizerischen Volkspartei und bei den Sozialdemokraten ist ein neuer Rücktritt bekannt geworden. Die Parteipräsidentin der Grünen, Ruth Genner, gibt im April ihr Amt zurück, wie ihre Partei mitteilt. Der Rücktritt ist keine Überraschung, sehen die Parteistatuten der Grünen doch vor, dass der Vorsitz auf 6 Jahre beschränkt ist. In Genners Amtszeit haben die Grünen ihre Vertretung im Nationalrat verdoppelt und vor einer Woche schaffte es der Genfer Grüne Kramer in den Ständerat. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert vom eidgenössischen Parlament weiterhin einen starken Sozialstaat. An ihrer Versammlung in Bern haben die Delegierten eine Resolution mit insgesamt 9 Punkten verabschiedet. Darin wehren sich die Gewerkschaften unter anderem gegen die vom eidgenössischen Parlament geplante 11. AHV-Revision. Diese bringe nur Leistungsabbau, obwohl es der Altersversicherung heute gut gehe. Der Bundesrat sehe die Zukunft der AHV düster, weil er von falschen Annahmen ausgehe, hieß es weiter. Bei den eidgenössischen Wahlen sei die sozialpolitische Vertretung aus gewerkschaftlicher Sicht geschwächt worden, meinte SGB-Präsident Paul Rechsteiner. Deshalb wolle der SGB seine Anliegen künftig verstärkt auch mit Referenden und Streiks durchsetzen. Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben Schweizer Banken aufgefordert, ihre Investitionen in Sudan zu überdenken und sich allenfalls aus dem afrikanischen Land zurückzuziehen. An einer Medienkonferenz erklärten die Organisationen, Schweizer Banken, namentlich die Credit Suisse und die UBS, seien mit insgesamt rund 6 Milliarden Dollar an Ölfirmen beteiligt, die den Völkermord in Sudan unterstützten. Die beiden Grossbanken wiesen die Vorwürfe zurück. Man mache schon seit längerem keine Geschäfte mehr mit Firmen in Sudan, sagten die Sprecher von CS und UBS gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Angestellte Ärztinnen und Ärzte brauchen keine Zulassung, um auf Kosten der obligatorischen Krankenversicherung tätig sein zu dürfen. In einem Grundsatzurteil hat das Bundesgericht entschieden, dass die Zulassungsbeschränkung nur für selbstständige Ärzte gilt. Konkret ging es um einen Streit zwischen der Krankenkasse Assura und dem ärztlichen Notfalldienst SOS Medecin. Assura muss nun entgegen ihrer bisherigen Praxis Rechnungen von Ärzten bezahlen, die bei SOS Medecin angestellt sind. Die Naturschutzorganisationen WWF und Pro Natura gehen wegen einer erweiterten Kraftwerkkonzession im Puschlav, einem Bündner Südtal, vor Bundesgericht. Sie wehren sich nicht grundsätzlich gegen die Konzession der Gemeinden Pontersina und Poschiavo, sondern dagegen, dass einmal 500 Liter Restwasser pro Sekunde durch den Poschiavino fließen sollen, ein andermal bis zu 20.000 Liter. Pro Natura und WWF fordern einen weniger extremen, naturverträglichen Schwall-Sink-Betrieb, bei dem mehr Tiere überleben. Zum Schutz des Bergwaldes haben Vertreter von 9 Alpenländern ein gemeinsames Memorandum unterzeichnet, darunter auch die Schweiz. Ziel ist es, eine gemeinsame Politik für die Erhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung der Alpenwälder zu finden. Dem Bergwald komme wegen seiner Schutzfunktion vor Lawinen und Erdrutschen, besonders in den jetzigen Zeiten des Klimawandels, eine wichtige Rolle zu, hieß es. Auch für die Holzproduktion und für den Tourismus sei der Bergwald wichtig. In Zürich hat das Kantonsparlament nach einer emotionalen Debatte ein Verbot des sogenannten Sterbetourismus aus dem Ausland abgelehnt. Der Entscheid fiel knapp mit 82 zu 80 Stimmen. SP, Grüne und FDP betonten, dass der Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Leben und Sterben habe. Und es gehe nicht, Sterbehilfe nur für Personen aus dem Ausland zu verbieten. Im Gegensatz dazu sprachen sich EVP, SVP und EDU gegen jegliche Form von Sterbehilfe aus. Statt eines Verbotes forderte nun die Mehrheit des Zürcher Kantonsparlaments Richtlinien für die Sterbebegleitung. In Argentinien bekleidet zum ersten Mal eine Frau das höchste Staatsamt. Cristina Fernández de Kirchner, die Ehefrau des bisherigen Präsidenten, wurde mit rund 45% der Stimmen zur Nachfolgerin ihres Mannes gewählt. Die 54-jährige Senatorin übernimmt das Präsidentenamt von Néstor Kirchner am 10. Dezember. Die Mitte-Links-Parteien beklagten sich wegen verloren gegangener oder gestohlener Wahlzettel und reichten eine Beschwerde ein. Für die über 27 Millionen wahlberechtigten Argentinierinnen und Argentinier bestand Wahlpflicht. Die europäischen Stahlhersteller haben bei der EU-Kommission zwei Klagen eingereicht wegen angeblicher Dumpingpreise von Stahlprodukten aus Asien. Von der Europäischen Union erwarten sie Maßnahmen gegen Billigimporte aus China, Taiwan und Südkorea. Laut der Klage haben die asiatischen Länder den EU-Markt in den letzten 4 Jahren mit billigem, vom Staat subventioniertem Stahl überschwemmt. Dadurch hätten die europäischen Anbieter massiv Marktanteile verloren. Die ägyptische Regierung hat angekündigt, dass sie mehrere Atomkraftwerke bauen will. Präsident Mubarak bekräftigte entsprechende Absichten auf dem Jahresparteitag seiner Regierungspartei. Dabei werde man sowohl mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA als auch mit ausländischen Investoren zusammenarbeiten, sagte Mubarak weiter. In Hamburg ist die Schauspielerin Evelyn Hamann gestorben. Sie erlag im Alter von 65 Jahren einer schweren Krankheit. Evelyn Hamann wurde besonders als Partnerin des Kabarettisten Loriot bekannt. Unter anderem spielte sie die Hauptrolle in der populären Krimiserie Adelheid und ihre Mörder.
Sie hören nicht oder Zeit auf Schweizer Radio DRS 1, die weiteren Themen. Eine weitere Parteipräsidentin geht. Fragen zum Rücktritt der Grünen Ruth Genner. Argentinien wäre mehr als ein Rinderparadies. Die Frage ist nur, ob das die künftige Präsidentin Kirchner auch weiß. Der Kommentar zur Wahl. Dann viel Geld und seine Wirkung. Müssen die Schweizer Banken sich tatsächlich Vorwürfe machen, den Völkermord in Darfur nicht zu bremsen? Weder Gold noch Weihrauch und Myrrhe. Beim königlichen Besuch aus dem Morgenland in London geht es vielmehr um Öl, Waffen und Koranschulen. Die Schweizer Provider wollen Tempo, Justizminister Blocher bremst. Der Streit über die Rechtssicherheit im Internet. Der Traum von etwas Eigenem, Evelyn Hamann, hat ihn verwirklicht. Zum Tod von Loriots Bühnenpartnerin. Sie kritisieren den Westen und sie träumen vom Westen. Syrische Studentinnen auf dem Campus in Damaskus. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Nach den beiden Rücktritten am letzten Freitag gab heute Abend auch die Präsidentin der Grünen, Ruth Genner, bekannt, sie gebe den Vorsitz ihrer Partei nächsten Frühling ab. Weitere Bewegung also auf dem Schweizer Politkarussell. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserem Bundeshausredaktor Rolf Kamenzind. Herr Kamenzind, gibt es für diesen Rücktritt von Ruth Genner tatsächlich keine anderen Gründe als die Parteistatuten?
Auf jeden Fall sind im Moment keine anderen Gründe erkennbar. Also man hätte ja noch denken können, Ruth Genner wolle sich empfehlen sozusagen für die Kandidatur, für die Wahl in den Bundesrat. Aber nachdem sie auch am Wochenende in den Zeitungen zu Protokoll gegeben hat, dass sie gar nicht zur Verfügung stehen wird, fällt auch dieser Grund weg, so dass ich jetzt annehme, dass es wirklich eine rein statutarische Frage war. Sie hat ja die 3x2 Amtsjahre jetzt dann bald hinter sich, die gemäß den grünen Statuten eben möglich sind.
Ruth Genner geht also. Was kennzeichnet die Ära Genner in der Grünen Partei?
Sie hat diese Partei nicht mit harter Hand geführt, sondern ich glaube mit viel Gespür. Sie war ausgleichend, sie war eine integrierende Figur. Obwohl es ja Grün in ganz verschiedenen Schattierungen gibt, respektive ich müsste ja sagen Farbtönen, gab es in der Grünen Fraktion hier in Bern praktisch nie Flügelkämpfe. Sie hatten einen sehr homogenen Auftritt, eben da im Parlament. Die Grüne Fraktion war eine der geschlossensten Fraktionen. Die Grüne Partei wurde auch als sehr geschlossene Partei wahrgenommen, obwohl sie das im Hintergrund gar nicht unbedingt sind. Und dann natürlich, das muss man ihr auch anrechnen, sie hat die Grünen zur größten Nichtregierungspartei gemacht, zur so großen Nichtregierungspartei, dass sie eben von ihrer Stärke her sogar jetzt einen Sitz im Bundesrat fordern können.
Aber es gibt auch Misserfolge, die Abspaltung der Grünliberalen zum Beispiel, die bei den letzten Wahlen den Grünen ziemlich viele Stimmen abjagten.
Da haben Sie recht. Das ist natürlich einer der beiden großen Wermutstropfen von Ruth Genners Amtszeit. Der erste ist der, dass eben die Grünen nicht auf Kosten der eigentlichen Konkurrenz gewachsen sind, sondern auf Kosten der Verbündeten, also der Sozialdemokraten. Und das hat Ruth Genner ja nicht verhindern können. Und der zweite, wie Sie erwähnen, war eben die Abspaltung der Grünliberalen. Es ist passiert in Zürich, auch in St. Gallen, und ich gehe davon aus, dass es in weiteren Kantonen noch wahrscheinlich ist. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Auseinandersetzung zwischen diesen Flügeln, zwischen dem programmatischen, eben eher ideologisch links geprägten grünen Flügel und eher pragmatischen Leuten auf der anderen Seite zunehmen wird. Das heißt, es wird ganz sicher jetzt eine Diskussion über die zukünftige Richtung geben, und das wird auch die grosse parteiinterne Herausforderung für den oder die Nachfolgerin sein.
Dazu kommen wir noch. Vielleicht noch ein Blick auf die Wirkung, welche Ruth Genner hatte in der grünen Politik in der Schweiz. Welche Bilanz ziehen Sie da?
Sie hat mit ihrer Truppe vor allem als Katalysator gewirkt für grüne Politik. Wenn man die realen Kräfteverhältnisse im Parlament ja anschaut, dann muss man klar sagen, dass die Grünen allein zu wenig Durchsetzungsvermögen haben und hatten, um eben ihre grüne Politik zu machen. Es braucht immer die SP auf jeden Fall und aber immer auch die Mitte dazu. Bestes Beispiel ist die CO2-Abgabe. Ohne die Zustimmung aus der Mitte hätte die auch keine Chance gehabt. Und mit eigenen Initiativen, auch Umweltinitiativen oder auch Initiativen für AHV-Finanzierung und so weiter, die es gegeben hat, hatten sie allein nie den Hauch einer Chance.
Wenn jemand geht, da stellt sich die Frage, wer kommt, wer steht in der ersten Reihe?
Das sind eigentlich zwei Fragen, wenn man es genau nimmt. Also als möglicher Kandidat oder in den Startlöchern für das grüne Präsidium ist ganz klar erkennbar im Moment Ueli Leuenberger, Genfer Nationalrat, der perfekt Berndeutsch spricht. Auch er eher eine Integrationsfigur, der sich aber nicht unbedingt mit grüner Politik einen Namen gemacht hat, sondern eher mit einer konsequenten Anti-Blocher-Ausländerpolitik, also nicht Ökologe, sondern Ausländerpolitik. Und die zweite Frage, die ist im Moment etwas schwieriger zu beantworten, nämlich die Frage, wer denn allenfalls diesen grünen Bundesratssitz beanspruchen wollte oder will, wenn es eben Ruth Genner nicht ist. Da stehen zwei Namen im Moment im Vordergrund. Der grüne, eben neu gewählte, frisch gewählte Ständerat Kramer aus Genf oder der Waadtländer Nationalrat Daniel Prela, der schon einmal früher im Nationalrat war und jetzt noch einmal gewählt wurde. Beide haben natürlich das Handicap. Im Parlament und in der Deutschschweiz sind sie kaum oder bei Prela kaum mehr bekannt.
Direkt aus dem Bundeshaus Informationen von Rolf Kamenzin zum Rücktritt von Ruth Genner als Parteipräsidentin der Grünen. Dass Argentinien super ist im Fußball, das wissen wir. Dass die gewählte Präsidentin Cristina Kirchner intelligent und ambitiös ist und obendrein noch eine attraktive Frau, auch das ist bekannt. Was wir jetzt noch gerne auch noch erfahren würden, ist, ob die Frau den Willen hat und die Kraft, im von Natur aus reichen Argentinien nachhaltig aufzuräumen. Hat sie das Zeug dazu, die sprunghafte Republik institutionell, wirtschaftlich und sozial auf eine solide Basis zu stellen? Ulrich Achermann zweifelt in seinem Kommentar.
Argentinien macht die Erfahrung, dass es auch ein Nachteil sein kann, ein Schlaraffenland zu sein, wo alles im Überfluss gedeiht. Das Bewusstsein, auf einer Schatztruhe voller Naturreichtümer zu leben, verführt die Menschen schnell zum Leichtsinn. Die politische Klasse ganz besonders. Regiert wird Argentinien seit jeher von mafiösen Populisten, die den Staat und den Fiskus als Selbstbedienungsladen definieren. Es ist Brauch, Staatsmittel unter den weniger Begüterten zu verteilen, aber längst nicht an alle und längst nicht gleich viel für alle. Wer wen wählt, hängt davon ab, wer von wem was erhält. Alles nicht sehr demokratisch und die zur Präsidentin gewählte First Lady kennt sich gut aus auf diesem Gebiet. Welche Parteibasis hat sie denn zur Kandidatin nominiert? Antwort: keine. Königsmacher war ihr Mann, der peronistische Platzhirsch Néstor Kirchner. Wer als großer Reformer oder Reformerin Geschichte schreiben will, hat also die Pflicht, die Demokratie zum Nennwert zu nehmen und mit dem Umpflügen des eigenen Gartens zu beginnen. Heute brauchen die vielen Armen Bildung, Gesundheitsversorgung und geregelte Arbeit, aber stattdessen bekommen sie Almosen des Staates. Mit Rindervierteln und Schiffsladungen voll argentinischem Getreide ließ sich vielleicht vor 100 Jahren ein Staat machen, heute nicht mehr. Argentinien ist eine Rohstoffrepublik und als solche abhängig von jeder Schwankung an den Ressourcenbörsen. Eine Schmalbrüstigkeit, die nur zu überwinden ist, wenn Argentinien eine Industrie-, eine Forschungs- und eine Bildungspolitik ausformuliert und umsetzt. Sozialpakte, wie Christina Kirchner einen will, sind dazu da, staatspolitische Leitplanken zu definieren. Die künftige Präsidentin aber will die Sozialpartner an den runden Tisch bitten und mit ihnen einen Pakt gegen die Inflation aushandeln. Auch über seinen Platz in der Welt müsste sich Argentinien klar werden. Bis heute ist es ein Land, das mehr oder weniger mit dem Rücken zum Rest der Welt lebt. Ganz besonders nach dem Ressourcenausverkauf in den neoliberalen 90er Jahren. Nur wird es eng und enger für Nationen, die überheblich die Globalisierung auszublenden versuchen. Und die darauf vertrauen, verhungern werde man im Rindfleischparadies Argentinien ganz bestimmt nicht, komme was wolle. Genau diese Einstellung hat die Zäsur nach der großen Schuldenkrise verhindert. Nichts hat Argentinien daraus gelernt, rein gar nichts. Schon morgen könnte es noch dicker kommen. Das hat man davon, wenn man mit Inbrunst daran glaubt, 2-3 gute Ernten würden auch das allergrößte Schlamassel ungeschehen machen. Aus dieser Schule stammt auch die neue Präsidentin Christina Kirchner.
Ulrich Achermann. Die humanitäre Katastrophe im Sudan hat auf den ersten Blick mit Schweizer Banken nichts zu tun. Auf den zweiten Blick aber sehr wohl, meinen die Gesellschaft für bedrohte Völker, die Erklärung von Bern und andere Organisationen. Sie haben der Credit Suisse und der UBS und anderen schweizerischen Banken vorgeworfen, mit ihren Investitionen die sudanesische Regierung zu unterstützen, die mit dem Geld aus der Schweiz einen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung in Darfur führe. Mit einem Investitionsstopp könnten die Banken der Gewalt in Darfur etwas entgegensetzen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Schon seit 3 Jahren fordert das US-amerikanische Genocide Intervention Network weltweit Firmen, Investoren und Institutionen dazu auf, die sudanesische Regierung nicht länger in ihrem Krieg gegen die Darfur-Bevölkerung zu unterstützen. Große Pensionskassenfonds, mehr als 20 US-Bundesstaaten, über 50 Universitäten und mehrere Betriebe hätten die Zielsetzung übernommen, sagt Mitarbeiter Scott Weiser. Die Sudan-Desinvestitionskampagne sei bisher ziemlich erfolgreich gewesen. So hätten Siemens, Rolls-Royce, ABB und weitere den Sudan wegen Menschenrechtsbedenken oder mit dem Hinweis auf die Desinvestitionskampagne verlassen.
Companies like Siemens, Rolls-Royce, ABB and CHC Helicopter left the country, citing either humanitarian concerns or the divestment campaign directly as a reason for their departure.
Neben dem Rückzug sieht die Kampagne aber auch andere Verhaltensmöglichkeiten vor.
There are other companies, including LaMacha and Schlumberger, which have committed to responsible business plans.
Verschiedene Firmen blieben im Sudan, hätten aber verantwortungsvolle Businesspläne übernommen. Sie setzten sich jetzt bei Sudans Regierung für eine starke Friedenstruppe in Darfur und für eine Ausweitung der humanitären Hilfe für die bedürftige Bevölkerung dort ein. Ähnliches verlangt das Network jetzt zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker und der Erklärung von Bern von den Schweizer Banken. Die Schweizer Banken hielten für insgesamt 6 Milliarden Dollar Anteile an chinesischen und asiatischen im Sudan operierenden Erdölunternehmen. 5 Milliarden davon allein die beiden größten, UBS und CS. Auch ist die UBS dabei, den Börsengang des größten Erdölkonzerns Asiens, PetroChina, an der Shanghai-Börse zu tätigen. PetroChina gehört mehrheitlich der chinesischen nationalen Erdölgesellschaft. Mit diesen Investitionen und Finanzdienstleistungen stützten die Schweizer Banken das sudanesische Regime und dessen Kriegsführung in Darfur, argumentieren die Menschenrechtsorganisationen. Chinas nationale Erdölgesellschaft sei für Sudans Regierung von größter Bedeutung. Sie ermögliche Sudans Erdölförderung im großen Stil und verhelfe damit der Regierung zu den nötigen Mitteln, um in Darfur Krieg zu führen. Maßnahmen im Sinne der Desinvestitionskampagne aber ließen die sudanesische Regierung nicht kalt, ist Scott Weiser vom Genocide Intervention Network überzeugt.
The government of Sudan has aggressively counteracted the Sudan divestment campaign.
Sudans Regierung habe aggressiv auf die Kampagne reagiert und 6 Anzeigeseiten bei der New York Times gekauft, um Sudan als friedliches Investitionsland anzupreisen. Dass sich auch die Schweizer Großbanken der von den Menschenrechtsorganisationen aufgebrachten Problematik gegenüber nicht ganz verschließen, zeigt ihre Antwort auf die Anfrage von Schweizer Radio DRS. So gelte für die UBS intern die klare Vorgabe, dass sie mit Unternehmen, die im Sudan große Teile ihres Gewinnes erwirtschafteten, keine Geschäftsbeziehungen unterhalte. Bereits ab Ende 2005 sei man aus dem Sudan-Geschäft ausgestiegen, was ihrerseits auch die Credit Suisse betont. Die Menschenrechtsorganisationen sehen das allerdings anders. Die Investitionen in chinesische und asiatische Erdölfirmen sind ihrer Ansicht nach Geschäftsbeziehungen der Schweizer Großbanken mit Unternehmen, die ihre Gewinne im Sudan machen. Interessant ist die Haltung der UBS zum Börsengang von PetroChina in Shanghai. Die UBS betont, sie würde ihn nicht machen, wenn die dadurch gewonnenen Gelder im Sudan eingesetzt würden. PetroChina aber habe sich verpflichtet, alle neuen Gelder in Projekte in China zu investieren. Einen Börsengang für die hinter der PetroChina stehende chinesische nationale Erdölgesellschaft würde die UBS hingegen nicht organisieren, sagt ihr Sprecher Serge Steiner. Die Mutterfirma von PetroChina nämlich operiert direkt im Sudan.
Soweit der Bericht von Rudi Küng und Markus Mucklin. Wer unternimmt was, um den Völkermord in Darfur zu stoppen? Das fragt man sich schon seit Jahren und blickt unter anderem zur Weltmacht USA. Washington hat als erstes Land von einem Völkermord in Darfur gesprochen. Und Präsident Bush betonte immer wieder, dass dieser Genozid unbedingt verhindert werden müsse. Kaspar Selger aus Washington über gute Absichten und was daraus wurde.
Unter meinen Augen wird es in Afrika keinen zweiten Völkermord geben, sagte US-Präsident Bush noch vor 1,5 Jahren. Das Thema Darfur habe ihn immer sehr berührt, sagen verschiedene Quellen im Weißen Haus gegenüber der Washington Post, die heute einen Hintergrundartikel zur Sudan-Politik publiziert. Bush habe sich hinter den Kulissen sogar dermaßen engagiert, dass man ihn im State Department spöttisch als Sudan-Sachbearbeiter bezeichnet habe. Und dennoch haben die USA den Völkermord nicht gestoppt, bilanziert die Post und geht den Gründen nach. Bushs ursprüngliches Anliegen, nötigenfalls mit militärischer Gewalt dafür zu sorgen, dass die Janjaweed-Rebellen gestoppt, dass die sudanesische Regierung zur Raison gebracht werde, erwies sich als praktisch undurchführbar, aus 3 Gründen. Wegen Afghanistan und Irak standen erstens nicht genügend US-Truppen für eine militärische Aktion zur Verfügung. Zweitens sei es auch aus politischen Gründen keine Option gewesen, in einem dritten islamischen Land quasi als Besetzer aufzutreten. Man habe deswegen versucht, die NATO ins Spiel zu bringen, erfolglos. Insbesondere Frankreich habe sich gegen ein Engagement gewehrt. Und drittens habe man befürchtet, mit einem Eingreifen von US-Verbänden im Sudan der Al-Qaida ein weiteres Betätigungsfeld zu eröffnen. Deswegen sprach etwa der frühere Außenminister Paul immer davon, es sei nur eine rein politische Lösung denkbar. Und das war einer der wenigen Punkte, in denen er sich mit Donald Rumsfeld, dem Verteidigungsminister, einig war. Bitte nicht auch noch Afrika. Angesichts all dessen verlangte der Präsident von seinem Außenministerium einen großen diplomatischen Effort, nötigenfalls verbunden mit wirtschaftlichem Druck. Er schickte zwei Vertraute, Robert Zelig und Michael Gerson, in den Sudan, und die hätten es auch beinahe geschafft. Es kam effektiv ein Deal zustande, den aber einige Rebellenführer im letzten Moment doch nicht unterschreiben wollten. Die US-Initiative konnte in der Folge nicht aufrechterhalten werden. Zum einen, weil das allfällige Druckmittel nicht zum Einsatz kam. Die Absicht, der sudanesischen Ölindustrie nötigenfalls mit Sanktionen den Hahn abzudrehen, wurde in Washington schließlich verworfen. Laut Washington Post unter anderem, weil man zu viel Ärger mit dem Großabnehmer China befürchtete. Und zum anderen versandete die Initiative wegen der vielen personellen Rotationen in Washington selber. Robert Zelig ist weg, er ist jetzt Weltbankpräsident. Und Michael Gerson ist weg, er schreibt jetzt für die Washington Post.
Der Bericht von Caspar Selk. Die Queen in London erhält seltenen Besuch. König Abdullah aus Saudi-Arabien ist am Nachmittag mit seinem Gefolge in Großbritannien eingetroffen. Morgen beginnt dann der dreitägige Staatsbesuch mit viel Pomp und Gloria. Doch das enge Verhältnis der beiden Länder ist nicht ungetrübt. Korruption und religiöser Eifer stehen aber nicht auf der Tagesordnung beim Staatsbesuch. Der Bericht von Martin Aliot.
Der 82-jährige König Abdullah bin Abdulaziz al-Saud gewährte der BBC vor seinem Staatsbesuch, der ersten derartigen Visite aus Saudi-Arabien seit 20 Jahren, ein seltenes Interview, das heute ausgestrahlt wurde. Darin erhob der Monarch überraschend den Vorwurf, dass die Briten die Terrorbekämpfung nicht ernst genug nehmen. Ja, er wiederholte die schon längst dementierte Behauptung, saudische Erkenntnisse über die Terroranschläge in London vom 7. Juli 2005 hätten die Attentate verhindern können, wenn sie rechtzeitig berücksichtigt worden wären. Der saudisch-britische Schulterschluss in der Militärpolitik und bei der Terrorabwehr prägt das bilaterale Verhältnis. Deshalb ist es eigenartig, dass der König gerade daran Zweifel weckt. Doch seine britischen Gastgeber werden auch diese Kröte bereitwillig schlucken. Der frühere Premierminister Tony Blair stoppte bekanntlich vor knapp 2 Jahren eine aufwendige Untersuchung des britischen Betrugsdezernats in die Geschäftspraktiken des britischen Rüstungskonzerns BAE Systems. Die Briten liefern seit über 20 Jahren Waffen in großen Mengen an den Wüstenstaat. Dabei flossen auch Bestechungsgelder in Milliardenhöhe, vorzugsweise an Angehörige der Königsfamilie, zum Teil über Schweizer Konten. Es darf unterstellt werden, dass die britische Regierung diese Praktiken von Anfang an billigte. Erst als die Schweizer Behörden einwilligten, den britischen Ermittlern Einsicht in saudische Konten zu gewähren, wurde es der Königsfamilie ungemütlich. Sie drohte, die Sicherheitskooperation einzustellen. Daraufhin wurde das Verfahren abrupt eingefroren. Dieses Jahr hat das amerikanische Justizdepartement die Fäden wieder aufgenommen, aber die Briten sperren sich offenbar, mitzuhelfen. Die Belohnung für diese britische Schwerhörigkeit kam im September. Die Saudis unterzeichneten eine neue Bestellung für 72 Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter Typhoon. Das Volumen beträgt weit über 10 Milliarden Franken und garantiert britische Arbeitsplätze. Es wird Demonstrationen und Boykotte geben gegen den königlichen Besuch in London, aber der absolute Herrscher wird trotzdem in der goldenen Kutsche fahren dürfen. Seine Gastgeber werden weder Menschenrechte noch Demokratie erwähnen, noch die Tatsache, dass die wahhabitischen Saudis gerade jene Moscheen in Großbritannien finanziell unterstützen, in denen eine neue Welle von muslimischen Sekondos zu Fundamentalisten ausgebildet wird. Das ist die eigentliche Pointe des königlichen Vorwurfs. Die Briten nehmen die Terrorbekämpfung nicht ernst genug.
Martin Aliot im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Die Rechtsunsicherheit in der Schweizer Internetwelt. Ohne sie wäre Loriot nicht Loriot, zum Tod von Evelyn Hamann. Und das verkannte Vermittlerpotenzial von Syrien. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat im Juni 2 Angeklagte schuldig gesprochen wegen Al-Qaida-Propaganda im Internet. Jetzt liegt das schriftliche Urteil vor. Zum ersten Mal wurden in der Schweiz mit diesem Urteil Autoren von Internetseiten verurteilt wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation. Soweit so unklar, denn die Rechtsunsicherheit in der Schweizer Internetwelt sei untragbar, klagt die Branche. Das Strafrecht gibt keine Antwort auf die Frage, ob neben den Autoren von Internetseiten auch die Provider verantwortlich gemacht werden können. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
David Rosenthal ist als Jurist und Dozent spezialisiert in Fragen des Computerrechts. Es gäbe erst wenige Gerichtsurteile in der Schweiz, sagt er. Der Leidensdruck zur Schaffung eines speziellen Internetrechts in der Schweiz sei also noch nicht besonders groß.
Wer rassistische Äußerungen macht oder Kinderpornografie vertreibt, kann das übers Internet oder über ein anderes Medium tun. Das Gesetz greift gleich gut.
Bei den Urhebern, bei den Autoren von Internetseiten also, greift das Gesetz. Das war auch der Fall im Al-Qaida-Prozess in Bellinzona. Doch im Internet gibt es nicht nur die Autoren der Inhalte, es gibt auch die Provider, die die Datenpakete transportieren.
Ein Provider erbringt letztlich eine völlig alltägliche und auch grundsätzlich harmlose Dienstleistung. Genauso wie man jemand, der ein Taxi betreibt, nicht als Handlanger bezeichnen würde, wenn er einen, ich sage es mal so, Wirtschaftskriminellen oder Pädophilen an irgendeine Adresse bringt, ihn natürlich unterstützt hat, aber davon nichts wusste oder auch nicht danach fragen musste.
Aber genau diese Taxifahrerfrage ist unbeantwortet bei den Providern. Ein Waadtländer Gericht geht grundsätzlich davon aus, dass Provider für Internetinhalte strafrechtlich mitverantwortlich sein können. Ein Basel-landschaftliches Gericht verurteilte einen Provider wegen Gehilfenschaft zur Datenbeschädigung, weil ein Benutzer über diesen Provider eine Bauanleitung für einen Computervirus veröffentlichte. Das Wort Internet kommt im Schweizer Strafrecht nirgendwo vor. Das Resultat?
Ja, diese Rechtssicherheit gibt es eigentlich heute in der Schweiz nicht.
Die Internetbenutzer können ihre Identität auf vielerlei Weise verschleiern. Und wie soll Schweizer Strafrecht durchgesetzt werden, wenn ein saudi-arabischer User Al-Qaida-Dokumente auf einen Schweizer Server stellt? So entsteht der politische Druck auf die Providerbranche.
Dass man sagt, ja dann, wenn ich halt nicht gegen die Täter vorgehen kann, dann gegen jene, die vermeintlich unterstützen. Und dann ist sehr schnell der Kurzschluss gemacht, dass das ja die Provider sind, weil sie ja erst überhaupt das Internet ermöglichen und den Zugang dazu.
Das Bundesamt für Justiz hat seit 6 Jahren den Auftrag, eine Gesetzesvorlage zu erstellen. Doch das Gesetzesprojekt gegen Netzwerkkriminalität kommt in Bern kaum vom Fleck. Die Vernehmlassung fand vor 3 Jahren statt. Man werte immer noch deren Ergebnisse aus, heißt es im Bundesamt für Justiz. Einen Termin für eine Vorlage ans Parlament gäbe es nicht. Die Unsicherheit also, die bleibt.
Es ist natürlich zweifellos so, dass in der Schweiz hier gesetzliche Grundlagen fehlen, die es in anderen Ländern gibt, wo Provider in anderen Ländern sicherer sind und sich diese Fragen natürlich stellen müssen, wenn sie zum Beispiel einen Businessplan ausarbeiten und Geld investieren wollen.
Vertreter der Providerbranche wollten heute im Beitrag nicht Stellung nehmen. Sie wollten nicht in Verdacht geraten, Terrorpropaganda, wie in dem am Bundesstrafgericht beurteilten Fall, verbreiten zu wollen. Aber eines ließ der Sprecher der Swiss Interactive Media and Software Association doch verlauten. Die Rechtsunsicherheit sei untragbar, die Untätigkeit des Gesetzgebers sei inakzeptabel.
Alexander Grass. Sie war die deutsche Komikerin, Evelyn Hamann. Berühmt geworden war die Schauspielerin an der Seite von Loriot. In den letzten Jahren hatte sie eine neue Figur erarbeitet, als hartnäckige Sekretärin im Fernsehkrimi Adelheid und ihre Mörder jagte sie Verbrecher. Letzte Nacht ist Evelyn Hamann im Alter von 65 Jahren gestorben. Eine Würdigung unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Natürlich hätte Evelyn Hamann ihren Weg auch ohne Loriot gemacht. Schließlich stand sie schon während ihrer Schauspielausbildung auf der Bühne, spielte klassische Rollen und singen konnte sie auch. Dazu war sie hartnäckig, ernsthaft und diszipliniert. Hanseatisch streng eben, wie sich das für eine geborene Hamburgerin gehört. Trotzdem war es ein Glücksfall, als Evelyn Hamann in den 70er Jahren von Vico von Bülow engagiert wurde. Fortan gab sie an dessen Seite jene leicht verschrobene Haus- und Ehefrau, die sich stets bemühte, den herrschenden Konventionen zu genügen. Als Frau Hoppenstedt nahm sie es stoisch hin, dass ihr Mann an Weihnachten mit Sohn Dicky aus einem Bausatz ein Kernkraftwerk baute, statt fromme Lieder zu singen, und selbst ihr emanzipatorischer Ausbruch aus dem spießigen Alltag war familienkompatibel, wie es dem damaligen Zeitgeist entsprach.
Und du stehst in der Berufsausbildung, Lieselotte?
Ja, 2 Jahre Jodelschule.
Sehr vernünftig.
Dann habe ich mein Jodeldiplom.
Sehr vernünftig.
Dann habe ich wirklich was Eigenes.
Den Traum von etwas Eigenem hatte Evelyn Hamann für sich da schon längst verwirklicht. Sie war die unbestrittene bessere Hälfte von Loriot. Kaum ein Sketch, in dem sie nicht vorkam. Sei es als Kontaktsuchende, die ihrem Verehrer im italienischen Restaurant hilft, eine Spaghetti aus dem Gesicht zu bekommen. Sei es als Fernsehansagerin, die für ihr Publikum eine englische Geschichte zusammenfasst.
Gwyneth Molesworth fährt nach North Cothlestone Hall zurück, aber nicht über Middle Eddle.
Stets beherrscht, stets spröde, das war das Erfolgsrezept der Evelyn Hamann. Und so hintergründig böse manche Texte auch waren, verletzend waren sie nie. Zu denunzieren lag der Komikerin fern, wie sie in einem ihrer seltenen Interviews klarstellte.
Lächerlichkeit ist es eben nicht, sondern die Leute lachen über die Erkennbarkeit der Schwächen dieser Figuren. Ich versuche auch immer in der Darstellung, egal was ich spiele, versuche diese Rollen nie zu denunzieren.
Jetzt, da Evelyn Hamann tot ist, wird vielen erst bewusst, wie einmalig sie war. In Deutschland ist jedenfalls weit und breit keine Nachfolgerin auszumachen, die ihr und ihrer Professionalität als Komikerin ähnlich wäre. Dabei war sie ursprünglich gar nicht Loriots erste Wahl. Er hatte sich die Frau an seiner beruflichen Seite einst ganz anders vorgestellt.
Ich suchte eine kleine, dicke, blonde, typische deutsche Hausfrau und kriegte eine große, schlanke, braune, magere und war begeistert über ihre Fähigkeit, in so viele verschiedene Rollen leicht hineinschlüpfen zu können. Und sie ist eine glänzende, professionelle Schauspielerin.
Wahr, muss man seit gestern Nacht sagen. Ein Trost bleibt für ihre Fans zumindest. Viele ihrer Auftritte gibt es auf DVD und in den kommenden Wochen wohl auch wieder im Fernsehen. Als Hommage an eine Künstlerin, die mit ihrem hintergründigen Humor die Menschen verzauberte und wandelbar war wie nur wenige.
Ein Bericht zum Tod von Evelyn Hamann. Es ist 18.38 Uhr, das Dossier. Die Einladungen sind noch nicht verschickt, aber die US-Regierung hat bereits klar gemacht, dass sie an der geplanten Nahostkonferenz neben anderen arabischen Staaten auch Syrien dabei haben möchte. Doch Syrien zeigt wenig Euphorie. Das Regime von Bashar al-Assad in Damaskus glaubt nicht, dass es den USA um eine Lösung geht, bei der auch Syrien mit Israel seinen Frieden schließen könnte. In Damaskus herrscht vielmehr das Gefühl vor, Syrien werde vom Westen zum Sündenbock für fast alles im Nahen Osten gemacht. Aus Damaskus das Echo-Dossier von Irene Meyer.
Studentinnen, die in der Mittagssonne ihr Sandwich verschlingen, offene Bücher neben sich, Gekicher oder vertrautes Gespräch mit Freundinnen. Ein Universitätscampus wie irgendwo auf der Welt. Diese ist in Damaskus. Khulut, langer Rock und eng geknüpftes Kopftuch, liest den Koran. Auf der Bank daneben Mai und Luma, Studentinnen der Innenarchitektur, in ärmellosen T-Shirts und engen Jeans. Sie reden über ihre Kommilitoninnen im Hijab, im Kopftuch und sie werfen dabei mit einer demonstrativen Kopfbewegung ihr langes Haar über die Schultern. Die Diskussion und das Nebeneinander der Weltanschauungen drücken den Widerspruch und die Herausforderung aus, in denen die junge syrische Generation lebt. Ihr aus dem Westen, und Butaina schaut mich dabei sehr direkt an, wollt ja nur, dass wir uns gegen unsere Regierung erheben. Das nennt ihr dann Demokratie. Und nur noch schärfer, ihr im Westen schaut auf uns herab, als wären wir minderwertig. Doch dazwischen blitzt immer wieder der Traum von diesem Westen auf, der Traum zu reisen in diese andere Welt, nach Paris oder nach Rom. Andere Kulturen kennenlernen, das möchte Hala, eine Wiffe, 22-jährige Englischstudentin.
That means to make relation with the foreign people as you.
Sie wolle eine Person werden mit offenem Geist, ohne Scheuklappen und Vorurteilen, sagt Hala.
Just to improve your husband, to improve my abilities.
Der Westen entschwindet, ungestillte Sehnsucht. Oder er wird zur schwarzen Karikatur, von der man sich angewidert abwendet in Damaskus. Die Bevölkerung, jung und alt, schart sich hinter dem Regime. Selbst unbeugsame Oppositionelle wie Akram al-Bunni der unter Hafez al-Assad 17 Jahre im Gefängnis gesessen hat und heute das Land nicht verlassen darf, räumt ein. Die amerikanische Nahostpolitik, speziell in Palästina und noch mehr im Irak, stärke das Regime von Bashar al-Assad. Die Angst, Syrien könnte ein zweiter Irak werden, bestimme alles. Politische und wirtschaftliche Reformen, Demokratisierung und Freiheit seien in der Prioritätenliste der Bürger weit nach hinten gerutscht. Die vor ein paar Jahren noch spürbare Lust auf Wandel sei verschwunden. Und die amerikanische Politik schade der syrischen Opposition. So wurden im Schatten des Iraks und der außenpolitischen Spannungen diesen Sommer die Initianten der demokratischen Erklärung von Damaskus inhaftiert. Akram al-Bunnis Bruder Anwar zum Beispiel und der bekannte oppositionelle Autor Michel Kilo wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, ohne dass westliche Demokratien groß reagierten. Die syrische Regierung duldet im Innern keinen Widerspruch und gibt sich nach außen kämpferisch. Informationsminister Mohsen Bilal sieht sein Land stark.
They are trying and they tried to isolate us.
Die US-Regierung habe Syrien trotz großer Anstrengung nicht isolieren können. Syrien, das mehr als 2 Millionen irakische Flüchtlinge beherberge und ausbade, was die Bush-Regierung angerichtet habe, Syrien bekomme nun recht. Von Anfang an habe es vor dem Irakkrieg gewarnt. Im Verbund mit Israel würden die USA im Nahen Osten ständig Öl ins Feuer gießen, sagt Bilal.
They put oil on the fire in such extremist and arrived to such.
Dazu zählt Minister Bilal auch den israelischen Angriff auf eine angebliche Atomanlage in Syrien, die laut Israel mit nordkoreanischer Hilfe entstünde. Eine Behauptung, die von der Internationalen Atomenergiebehörde als unhaltbar bezeichnet wird. Syrien biete Israel weiterhin direkte Friedensgespräche an, sagt Mohsen Bilal. Aber an der geplanten Nahostkonferenz werde Syrien nicht teilnehmen, wenn es nicht auch um die Rückgabe des Golans gehe, der von Israel seit 1967 besetzt ist.
Absolutely not. Impossible to participate a conference for Middle East ignoring our occupied Golan.
Samir al-Takri, der das Orientinstitut in Damaskus leitet, versteht diese Position, denn für jede syrische Regierung müsse die Rückgabe des Golans erste Priorität haben. Israel sei auf dem falschen Weg, sagt al-Takri.
The Israelis were planning to close the conflict without solving it, withdrawing from Gaza.
Israel versuche, den Nahostkonflikt zu beenden, ohne ihn zu lösen, mit dem einseitigen Gaza-Abzug, dem Versuch, durch die Mauer die Grenzen eigenmächtig festzulegen, der Forderung, die islamistische Hisbollah im Libanon zu entwaffnen. Der Krieg gegen den Libanon im letzten Jahr und die Entwicklung im Irak habe dem syrischen Regime in die Hände gespielt, sagt Samir al-Takri.
It had won the first challenge to say, you cannot close the Arab-Israeli conflict without solving it by simple logic.
Drei Dinge seien nun klar. Der Nahostkonflikt könne nicht mit Gewalt beendet werden, Israel habe die Hisbollah nicht bezwingen können und die USA scheiterten im Irak. Die Folge davon sei eine gefährliche Entwicklung.
The more you destroy countries and state, the more you will have non-state players.
Je mehr Staaten zerstört oder geschwächt würden, umso mehr Widerstandsgruppen und Milizen tauchten auf, sagt Samir al-Takri. Es sei schwer zu verstehen, dass der Westen in dieser verfahrenen Situation nicht mehr auf Syrien setze und es integriere. Syrien sei immer ein Dreh- und Angelpunkt in der Region gewesen.
The Syrians as a secular state, and we have a big tradition of playing the role of broker between Arabs and Persians.
Als säkulärer, weltlicher Staat spiele Syrien oder könnte Syrien eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Sunniten und Schiiten spielen, zwischen Arabern und Iranern, auch eine Gegenkraft bilden zum Wahhabismus, der aus Saudi-Arabien exportierten extremen Form des Islams. Aber man könne weder im Irak noch im Libanon noch anderswo eine produktive Rolle von Syrien erwarten, wenn man es ständig bedrohe und beschimpfe, sagt Samir al-Takri, und es so auch in die Arme Teherans treibe. Eine Allianz, die er allerdings als eine temporäre Erscheinung sieht.
When I have 10 friends, I go and dine every day with one of them. When I have one friend.
Wenn man 10 Freunde habe, so könne man jeden Abend mit einem anderen essen gehen, sagt al-Takri. Wenn man nur einen habe, sei dies anders. So warte Damaskus nun das Ende der Ära Bush ab. Dabei bräuchte das Land dringend Bewegung, Reformen, sagt Samir al-Takri.
We need immensely to be reformed. Lots of things are very bad in our country. We need to change that.
Al-Taki schwebt eine Art Helsinki-Prozess vor, wie ihn die Europäer gegenüber den kommunistischen Regimes damals in Osteuropa geführt und den Wandel mit ermöglicht hatten. Den Wandel, den er auch in Syrien für nötig hält. Aber er sieht keine Europäer, die helfen. Er sieht Europäer, die versagen.
The Europeans did just put the wheels on those gears of the Americans by just saying yes.
Die Europäer montierten die Räder ans amerikanische Getriebe und behaupteten, im Nahen Osten gäbe es einen Friedensprozess, ein Quartett und so weiter. Dabei wüssten sie, dass dies ein großer Bluff sei, sagt Samir Al-Taki.
Der syrische Intellektuelle Samir Al-Taki im Dossier von Irene Meyer.